Hegemonie, das sind zentrale Begriffe an den Politikwissenschaften. Der britische Historiker Perry Anderson hat für rund 2 Jahre ein Buch rausgegeben, an dem er die Geschichte von dem Begriff analysiert hat. The H-Word, the Peripety of Hegemony, an für über das Buch zu schwätzen. Und mal den Thierry Simonelli an den Michel Delage bei mir am Studio. Guten Morgen, die Herren.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Hegemonie, komm auf einen Dummen Molun.
Ja, Hegemonie, wir probieren das zu definieren, natürlich anhand von dem, was Perry Anderson do, entwickelt hat in einem Buch. Hegemonie, wenn in der Zeit, dann hat er immer Begriffe von Herrschaft, von Domination, darum geht es doch mehr, das ist schon ein bisschen mehr klar als Begriff, das ist mehr klar angegrenzt, mehr definiert. Aber, und dafür, also, das ist auch der Antrieb von dem Buch, für zu weisen, dass am Lauf von der Geschichte dass der Begriff Hegemonie am Anfang je nur Kontext und auch je nur Autor geändert wird, wird nie immer das selbst geheischt. Und das ist auch ein bisschen problematisch, weil an den Science-Politik gesehen ja immer, boah, die Science-Politik ist eine Wissenschaft, he, und dann geht ihnen davon heraus, dass ihnen eine Reihe von Begriffen hat und von denen eine Realität, die politische Realität kann beschreiben. Und einfach sind die Begriffe so schwammig, dass ihnen sich fragt, sind wir heute nach bei einer Wissenschaft, ich komme persönlich eine Prof erinnern, ob der Uni die gesagt hat, Science, Politik, beaucoup de Politik et peu de Science. Ich meine, das resümiert ein bisschen für mich.
Viel
also
Meinung
für,
dran, ne?
Viel Meinung, natürlich, politische Meinung. Und das wird mal gesehen, wie denn der Perry Anderson auf jeden Fall das total erklärt hat. Thierry, wenn du als Introduction vielleicht kind so ein, was ein Interieur von dem Begriff ist, bei dem wir noch heute machen.
Ja, der Begriff Hegemonie sieht am Fongol etwas über eine Form von Herrschaft, die nicht koercitiv wäre. Mhm. Das ist eine Form von Herrschaft, die echt auf Konsentiment basiert, an der Persuasion. Hegemonisch als zum Beispiel die echt den attische Bund gewischt, am Krieg gegen Perser, aber von Anfang an auch schon bei den Griechen gesagt, denen an dem Term eine wesentliche Tension, die dann später beim Antonio Gramsci herumkommt, was man nach gesehen werden. Und das ist die Tension zwischen frei konzidiert dem Leadership, auf der einen Seite und auf der anderen Seite bei den Griechen schon natürlich militärisch Kommandamente. Und was genau als Hegemonie? Als Hegemonie lo just ein Konsentiment oder ist es schon eine Koercition? Das ist eine Tension, die sich durch die ganze Geschichte durchzieht.
Okay, also wenn ich mich spontan frage, für mich wäre Hegemonie eine Vierherrschaft, das ist nämlich das, wo ich mich daran erinnere, aus dem Geschichtsbuch von Freya. Was hat erst dazu gebracht, für dich los, mit dem dritten Buch zu beschäftigen?
Hegemonie ist ein extrem aktuelles Wort, was besonders auch an der linken Krise oft benutzt wird. Das ist ein politischer Term, wie der Michel schon sagt. Den, das ist etwas, was der Perry Anderson immens flott weiß, den an den verschiedenen Kontexten die Tension zwischen denen zwei verschiedenen Bedeutungen variiert. An den Term aus dem 20. Jahrhundert durch Antonio Gramsci so interessant ging, weil der Gramsci nicht nur ein Analyst, sondern der verbunden hat von der Gesellschaft, sondern eine Strategie, eine politische Strategie, für die Vierherrschaft zu kreieren.
Das sind auch die zwei Wolle, ne? Ich meine, Hegemonie als Anfang ein Instrument, ein Begriff, mit dem man eine Situation kann beschreiben. Und da werden wir beim Wolle Wissenschaften dann Analyse, Ränganalyse. Und dann hört es effektiv, wie den Thierry Lusot, die strategische Bedeutung, das ist ein, den zum Beispiel nicht willkommen oder eine Partei oder eine Bewegung, die hat alle Interesse für das Toten zu kennen, für die Gesellschaft über den Begriff von Hegemonie zu analysieren und voilà, probieren dann über TV und Mischt zu kommen. Und wir werden gesehen, der Gramsci, der nicht das ganz am Detail analysiert, wie er das Mischt, der Gramsci war ja von den Chefs von der kommunistischen Partei in Italien am Anfang von den 1920er Jahren. Wir fangen vielleicht mal mein Motor vom Buch und geht ja um sein Buch, The Peripety of Hegemony, das ist ein bisschen ein barbarischer Begriff, aber das ist einfach, auf Französisch kann ich das übersetzen mit Peripétie de l'Hegemonie, das heißt, auf Deutsch ist es sogar noch mehr klar, du hast einfach Hegemonie, Konjunkturen eines Begriffs. Das ist einfach der Werdegang von einem Begriff, den eben am Lauf von der Geschichte definiert, benutzt Ginas. Oder Perry Anderson, das ist auch schon ein älterer Herr, den hat schon 80 Jahre, wie gesagt, Historiker. am angelsächsische Bereichen wichtigen Intellektuellen noch den an Revue wie New York Review of Books viel publizeiert, doch an so linke Publikationen, da so in den sich open als Marxist gött. Ich meine, hier in Europa ist das schon ein bisschen ähnlich, ein Intellektueller, den unerkannt ist, gibt sich halt das in Frankreich und Deutschland nicht mehr als Marxist bezeichnen, das halt echt da etwas für Outsider an den, am Bereich von den Ideen. Auf jeden Fall, den Anderson war als der Bruder von Benedict Anderson, den ein wichtiges Buch geschrieben hat, über Nationalismus, war der Klassiker am Anfang aus, für das tun zu verstehen. Der Perry, den hat sich eigentlich mehr die große synthetische Geschichte bekümmert, die große Evolutionen über Jahrzehnte, über Jahrhunderte, und die Ideengeschichte, Geschichte von den Ideen, hinter sich von den ersten Mattbegründer von einer wichtigen Revue, die New Left Review geheischt hat, 1960, war die gegründet in Amerika, oder war dann an England, das ist nämlich wichtig, weil da war nämlich ein Kurs vom Marxismus abkommen, eben die Neue Link an Opposition zu den klassischen Marxisten, die eben mehr dann zu sein von der Sowjetunion waren. Also, du hast dich auch schon an den 60er Jahren dort entwickelt, weil du nur Eurokommunismus ging, als das heißt, der Versuch für einen Marxismus zu entwickeln, der nicht unbedingt auf die Sowjetunion fixiert war, mehr ein neuer der Weise für den Marxismus auch in der Gesellschaft durchzusetzen. Das heißt, man auf Koerzition eben mehr auf die Verzeichnung zu setzen von der Bevölkerung. Mehr probieren wir das Argument, dass sie verzeichnen, wie auf pure Gewalt, wie das eben am Fall von der Sowjetunion war.
Ja, und an dem Movement war der Gramsci an der Begriff von der Hegemonie auch zentral, den dann nach verschiedenen Varianten ausgeführt wird, notamment an der Variante vom Eurokommunismus, das eine Form von radikaler Demokratie, soll sein eine Art von Sozialdemokratie, mehr auch an dem anderen Sinn, an einem militanten Kontext natürlich vom Stuart Hall an seiner Analyse vom Thatcherismus. An do as den Stuart Hall, e vun de Gründer vun der New Left Review, e vun de Nation, den den Gramsci seng Analyse iwwerhëllt, fir England ze analyseieren.
Wat fënnt du bei raus?
Fënnt du bei raus, dat en fait den klassische Glauben und Sozialdemokratie an dat wäre seine Opposition zum Eurokommunismus, dat den am Fongol net abgeht. Weil, was Margaret Thatcher verstanden hat, als dass es mehr wichtig ist, wie ein politisch Wahlsucksee zu haben, dass es mehr wichtig ist, einen kulturellen Impact zu haben auf die Leute, auf verschiedene Ideen rüberzubringen, notamment eine von den Grundideen vom Neoliberalismus, die wäre, dass der Mord am Anfang äquivalent wäre mit Freiheit. Kann ich nicht mehr frei sein, kann ich nicht mehr eine Demokratie haben, wenn der Markt dereguliert wird. Und die Idee von Thatcher war also, eine Form, eine Art neuen Common Sense zu kreieren, eine Form von Evidenz, die möchte, dass er nur durch alle Sorte von Diskurse, Marketing, Wiederholung, dann von sich kulturell etabliert, dass Freiheit und freie Marktwirtschaft das nämlich sind.
Das wäre ein Gehirnwäsche in dem Moment.
Wenn du so willst, ja.
Das ist ein politischer Abend. All politische Bewegungen an dem Gramsci mit den Kommunisten selber. Und das war eben das Programm, den hin sich in seiner Partei, in seiner Bewegung ging, für eben die kulturelle Hegemonie an der Gesellschaft zu kreieren. Und das geht auch erstens mal über die Persuasion, die von der Überzeugung von der Population, mehr war in dem Sinn, neue Allianzen an der Gesellschaft schafft. Wie soll ich so eng dominante Klasse oder eng dominante Struktur an eng einer Klasse, die da will und möchte kommen, die Kind net salvo und mucht kommen der Theorino me die Misskucke fir an der Gesellschaft alliierte ze fannen, die Interesse hun fir die die Mucht, die die dominant die existiert, fir de ze breschen. An beim am Fall vun der Thatcher du ass eben eng Koalitionen Sternen vun natile Schleit die aus dem Finanzsektor, Bankensektor, as Servicer, mehr woche qualifizierte Erbester. Dat is eng ganz heterogen Koalition vun soziale Schichteklassen, der nur dazu gefordert wird, dass Thatcher und Mucht kon kommen, als ich aber lang konnten. Die Konservativpartei in England, das war bis an 90er Jahren heran, und das hat nur dann ersetzt ging durch New Labour. Mehr das New Labour nicht, dass das die Sozialisten waren mit Tony Blair, das war einfach die Weiterführung vom Thatcherismus mit an enger anderer moderner Fuwe mehr war am Fong war dat selbe statistisch die Koalition die huet bestanden dat war einfach die Werte die du am Thatcherismus du an der an Gesellschaft installiert gesehen die hu sich einfach zu einer neuen Evidenz wie du so sein neue Sens kommen dat war einfach dat wat dominant war dem Moment am soziokulturellen am politischen das was ganz tief geht über Rang Wahlarithmetik oder politische Allianzen raus, das etwas was wirklich an der Gesellschaft verwurzelt im Moment
das. Ja, kennt ihr so und das mehr wie Gehirnwäsch, das ist ein interessanter Fall, also ein Gehirnwäsch, kennt ihr so und das ist ein Kulturerbischt. Es geht darum, Evidenzen zu schaffen, Überzeugungen zu schaffen, die nach Eishaut sind. Ja? Den Thatcherismus und der Reaganismus, das ist noch komplett aktuell. Auch mehr denken nach Haut, dass Freiheit am Funkhol ein Mordfreiheit ist.
Erkläre es dir mal ein Beispiel.
Mal ein Beispiel. Gucken wir zum Beispiel die Notion von der oder die Idee von einer Uni. Mhm. Eine Uni sollte ja am Fungal à la base am 19. Jahrhundert die Institution für Wissen zu schaffen, für Bildung zu schaffen. Ne? An nur einer neuer Evidenz wäre das aber nicht mehr so wichtig oder so prioritär wie der Fakt, dass eine Uni auch muss Wert schaffen muss. Das ist direkt Geld wert. Eine von den Notionen, die abkommen, wie die letzte bei der Uni geschafft haben, ist also, dass sie sollen, sich direkt mit der Privatwirtschaft verbinden, für Brevien zu schaffen, auch für das durch Revenu existiert. Mhm. Ja. Das ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel, also ich kann mich erinnern, wie ich die Uni angefangen hat. Du hast geschwart gehen an der Budgets vorhin von den Perten von der Uni. Aber wie fern kann eine Uni ein Pert tun? Ein finanziell Pert, ne? Wenn ihr seht, dass am Fongol ein Staatsbetrieb, dem sie funktioniert, das Wissen zu vermitteln, wenn ihr das so gibt, zum Beispiel auf einer Primärschule applizieren, dann gebe ich gesehen, wie komisch das geht. Ne? Aber wie fern kann ihr auf einer Primärschule von Profiten an Perten schwätzen? Und das ist die Evidenzen, die am Denken sich so vermitteln und die machen, dass man nicht mehr lange darüber zu diskutieren, wenn es darum geht, politische Projekte zu kreieren, die am Fongo nicht an die Richtung an der Origin gehen.
Okay. Du kannst ja noch so, und das haut es das den dritten Konsens, weil das wäre eine Form von Konsens in der Gesellschaft, dass sie noch am Gang noch schon 10 Jahre zu zerbrickeln. Ja, das ist so nicht mehr das, was abstreben das. Wir sind zum Beispiel neue Ideen, wir sind die Rietz, die Idee von der Hegemonie von Europa greifen. 10 Jahre noch schon versichern, sich an der Gesellschaft zu etablieren. Und das mehr, dass sie an den Medien, dass sie überall an den Parteien noch, zum Beispiel, wenn es um Immigration geht, das ist auch nicht mehr selbstverständlich, dass mehr Immigranten abholen, obwohl da ist, dass man vertraglich dazu verpflichtet, sich viele zu machen. Aber du könnt lösen, so ein neues Sens kommen, den sich da etabliert. Und das ist auch ein Lebensch, die ich dann mit innerschwellig gemäht gehen, dass mit furierten Bewegungen, die drei Dorolo sollen sie frischten. Das heißt, du kannst eine neue Hegemonie, die am Gangen ist, abzukommen. Du musst dich fragen, okay, kriegt das Dorolo Succes um elektorale Plan? Ich fand ein Kehr, das muss ich gucken.
Hat denn Perry Anderson das aus rein englischem Blickwinkel geguckt, weil ein Teil sein Buch ja am Anfang auf verschiedenen Zeiten an der Schweiz vor Revolutionen, Zwischenkriegszeit, Vierkriegszeit und so weiter. Ist das immer aus der englischen Vue oder wie hat denn das beschrieben.
En fait, möchte eine großen Tour von Originen vom Begriff Griechenland bis zu haut. Mhm. Das ist dann vier, die wird natürlich auch über die revolutionären Movemente am zaristischen Russland, Italien, Erster Weltkrieg, zwischen den Kriegen, Zweiter Weltkrieg und so weiter, Südamerika bis nach China geht seine Analyse.
Ja, aber war ein bisschen am Anderson, so die Tension, von der es doch viel geschaut ist, Thierry, das war der Begriff, den appliziert sich am Fong auf zwei Ebenen. Entweder zwischen den Städten, und das ist auch die Origin vom Wort, du hast es ja darum gegangen, Athen, Sparta, die griechischen Städten, die ja all gut unabhängig waren, haben sich dann zusammengedohen, vier gegen Perser zu kämpfen. Und du hast an dem Moment Athen als den Hegemon designiert, das war einfach der stärkste Staat, den hat dann der Leadership überholt und die anderen Staaten haben doch mehr oder weniger so akzeptiert, für eben für den gemeinsamen Feind vorzugehen. Und dann hast der Begriff dann, hat eben mal changiert, dann hast nicht die zwischenstaatliche Dimension, die an dem Mittelpunkt geraten ist, mehr echt die bannestaatliche. Da war es an der Russland, vor der russischen Revolution, da war es nämlich um die Frage gegangen, wie ihr den zaristischen Regime stürzen. Wir sind hier an der Vue von den Revolutionären, von den Sozialdemokraten, was am Anfang damals eine ganz heterogene Bewegung war, wo Leute verschiedene Kuren hat. Und da ist es darum gegangen zu wissen, okay, was ist die Sozialkraft, die Leadership überhaupt hegemonial geht. Also die Dabischter Bewegung, in dem Fall war das die Verlegung von einem Lenin zum Beispiel, die Dabischter Bewegung sollte die Leute holen, zusammen dann Allianzen mit den Bauern, vier eben den zaristischen Regime zu stürzen. Und dann dürfen wir erst dann den Gramsci kommen, von dem wir viel geschwätzt haben, und dem wir natürlich zurückkommen, den das ganz theorisiert hat, den gewiesen hat, dass das eine Notion ist, die vor allem eine bannestaatliche Dimension hat.
Ja, das tut ihr noch schon beim Lenin, wo sich die Opposition Hegemonie noch bannen muss, dann Domination noch bausen. Noch bannen hat eigentlich reperkutiert, das ist Hegemonie par rapport zu den alliierten Klassen, aber Domination geht Feinden, gegen Klassefeinden. Das ist die Hegemonie auch da, auch intern, sogar direkt auf zwei Dimensionen sich dekliniert, einerseits auf Konsentiment und auf der anderen Seite auf militärisch Macht und Übermacht.
Wir lassen ein Stück Musik immer dann ein Getränk kommen, auch unter anderem auf den Gramsci am Studio heute Morgen, dann wieder in den Thierry Simonelli und den Michel Delage, heißt Jerry Paper, Something's Not Right.
Walks into Sam's bar.
Bis halb elf und dann wieder in einem neuen Magazin sind Michel Delage mit Thierry Simonelli. Es geht jetzt über Perry Anderson, sein Werk über den Begriff von der Hegemonie an du hast schon ganz dack den Numm vom Gramsci Gefall de Michael Köfflerschnecke der Appell mache wie war denn Antonio ja. Gramsci
bon, Antonio Gramsci den aus 1891 geboren auf Sardinien ganz einfache Verhältnisse aus ein abgewurs das natürlich an der Bewegung geroden an etwa wie soll ich so nur meiste Weltkrieg war in Italien war die genannte Biennio Rosso der erste direkt um den Weltkrieg zwei Jahre an dem Situation eng revolutionär war wie auf viele Plätze in Europa und Deutschland zum Beispiel mehr an das gesehen wie Rosa Luxemburg wo du den Todestag gefeiert die war das ist eine Situation an der am Anfang Kommunisten Urstädte kennt nie verhüllen an Italien war da doch nicht ernst du waren abisch da Konseien, die du in Sternen sind, mehr du war da sehr das ganze gekippt Faschisten haben da die Überhand behalten Herr No 1922 schon als das dann löser Richtung Faschismus gegangen. Bei der Gramsci auf jeden Fall war dann den erstens mal den der Chefredakteur von einer wichtiger italienischer linker Zeitung Ordine Nuovo hat das geheißt, wo eben alle guten die größten Figuren vom Kommunismus vom italienischen Kommunismus vertreten waren unter anderem den Togliatti an den Gramsci Herr No wie den wie diese da gespickt haben von den Sozialdemokraten wie auch auf einer Platz in Europa aus den kommunistischen Parteien standen das war umgangs den 20er Jahren an der Gramsci war dann eh von den Schaffen dann nicht so gut Herr No war Herr No der Chef von der kommunistischen Partei als allerdings 1926 verhaftet ging als zu 20 Jahren Prison verurteilt ging, die hat aber nicht ganz konnte machen, weil er 1937 in Prison gestorben ist. Aber in der Zeit war er ganz aktiv und hat sehr fleißig seinen berühmten Hefter gefüllt mit politischer Theorie, mit all möglichen Überlegungen und unter anderem auch über die natürlich die Konzeption von der Gesellschaft, von der Politik an den Begriff Hegemonie, den er dann am Lauf von den Quaderni di Carcere, wie sie geheißt und wo er das dann entwickelt hat.
Das sind Gefängnishefter, die dann Perry Anderson dann auch wie geschenkt geliest hat und darauf reagiert hat 1976.
Ja, für nach ein Gesehen, ob der Gramsci zurückzukommen, Gramsci, was der Perry Anderson noch weist an dem Buch Fidron, Ivat Antonio Gramsci, die Antinomies of Gramsci, als dass den Gramsci am Fongol zu der Zeit eng vorstellt, die haut noch immer immens aktuell ist. Und das war die Frage, für was, wenn die Konditionen, die gesellschaftlichen und ökonomischen Konditionen so sind, dass am Fongol mit einer Revolution kommen, dass am Fongol die linke Partei müsste gewinnen, für was tun aber die Rechtsparteien die Hand. Wie ist es, dass der Marx do an seine Voraussetzung falsch lag? Der Gramsci könnte also dann auf die Idee zu analysieren, wie eine Gesellschaft funktioniert, über das ökonomisch daraus. Und der Begriff von der Hegemonie ist am Fongol für dich mal ein Begriff, der versucht zu beschreiben, wie die Bourgeoisie Dominanz an einer Gesellschaft funktioniert. Das heißt, wie die kulturelle Suprematie von der Bourgeoisie kann machen, dass auch wenn die ökonomische Situation so ist, dass eine Revolution misst gehen, die Revolution nicht geschieht. Man kann die so ein bisschen mehr spät, aber quasi zu nämlich der Zeit sind ein paar Leute zu Frankfurt, die sich exakt immer die nämlich vorstellen. Die berühmte Frankfurter Schule, Leute wie Hochheimer und Adorno, freuen sich, für was an Deutschland die Revolution nicht kennt, die am Fongol an Deutschland hat müssen geschehen, nicht an Russland, weil Deutschland die von den evoluiertsten, ökonomisch evoluiertsten Ländern war. Und hier antwortet also ein, die relativ nah als beim Gramsci-Sänger, sie benutzen oder sie formieren den Begriff von der Kulturindustrie.
Ja,
das geht sogar nach einem Schritt über den Gramsci raus, weil sie schon weisen, dass die Kultur arbeitet, am Fongol trotzdem auch ein ökonomisches Interesse hat. Dass das nicht rein einen politischen Aspekt hat, mehr, dass handelt der Kultur selber ökonomische Interessen machen, dass Sachen nicht geschehen, wie sie hätte sollen geschehen, nur Marx.
Ökonomische Interessen auch noch ein Instrument für Ideologie zu vermitteln an der Gesellschaft. Und das ist auch stärkt von dem System, den sich bis heute natürlich gehalten hat, von der Kulturindustrie. Das ist immer noch aktuell.
Voilà. Das ist die Frage, die sich nur der letzte große Finanzkrise auch gestaltet hat. Ich frage noch ganz viele Leute, gesagt, so los drüber mit dem Kapitalismus. 10, 11 Jahre oder noch, sehen wir das überhaupt nicht drüber aus dem Kapitalismus. Mhm. Dass sogar die Movemente, die entstanden sind, und die legitim revolutionär waren, am Fungehol eitel ausgegangen sind. Oder mehr oder weniger eitel ausgegangen sind.
Mhm. Der Gramsci, den hat ja den Unterschied auch gemäht zwischen demnächst Osteuropa und Westeuropa. In Osteuropa war ja die russische Revolution. Da war es einfach gegangen durch eine Aktion, an der eine Bewegung, in dem Fall Bolschewisten, Bolschewiki, muss ergreifen, da war das System einfach ersetzt durch den anderen. Da war es gegangen. In Westeuropa, da war der Gramsci der Meinung, dass das nicht so funktionieren, die Institutionen waren einfach viel mehr stark, viel mehr historisch verwurzelt. Und da war ein einer Erbisch, ein einer revolutionär Erbisch, der Singer sieht, neidisch, das ist ein langwieriger Erbisch, ein Erbisch, ob der Kultur eben. Und da hat eben eine ganze Reihe von Begriffen geprägt, Rollen definiert, zum Beispiel die vom Intellektuellen, vom organischen Intellektuellen, und das genannt, das heißt, dass ein Intellektuellen am breiten Sinn vom Wort, das ist für ihn, den irgendwie so ein Beruf hat, sie wird Professorin, sie wird Journalistin, sie wird Funktionärin, Doktorin, Fakultät, all die, die irgendwie so einen intellektuellen Beruf haben, die Wissen an der Gesellschaft produzieren und das Wissen auch weiter vermitteln, die sollten für die Gramsci eine Rolle haben, für eben die aufstrebende Klasse, der Proletariat, für den zu edukieren, für den zu bilden, für den Mitteln zu geben, für die Hegemonie dann her noch zu verholen. Das ist eh von den Begriffen, die geprägt werden vom organischen Intellektuellen.
Ja, du benutzt noch die zwei Metaphern vom Stellungskampf und vom von wie heißt den anderen schon damit?
Bah, das ist Guerre de Mouvement, das ist Guerre de Position.
Und das ist dann so, dass es sieht, weil am Westen die Zivilgesellschaft mehr stärker ist wie der Staat. Das ist die erste Variante, weil es gibt drei Varianten, wie Perry Anderson das gewiesen hat, vom Hegemoniebegriff beim Gramsci. Die erste Variante wäre also die, dass am Westen die Zivilgesellschaft mehr stärker ist und dafür ein Bewegungskampf nicht denkbar ist, mehr Stellungskampf. Das ist die Sache von der Kultur, dass du mehr wichtig ist. Während am Osten der Staat die Verhand hat, und da wäre just der Bewegungskampf die richtige Solution. Mhm. Das heißt, an dem Sinn, als Hegemonie, wie man für das schon gesagt hat, in der Allianz zwischen den Erbischter und den Bauern, während der Domination und der militarisierte Kampf gegen die feindliche Klasse geht, das heißt gegen den Staat. Mhm. Gegen den zaristischen Staat. Am Westen wäre so die Diana, dass es nicht so einfach ist, gegen den Staat zu gehen, weil der Staat auch eine Einfluss hat auf die Zivilgesellschaft durch die kulturelle Arbeit, durch die Institutionen, durch Schule zum Beispiel, durch die Universitäten, durch die Medien, die möchte, dass Zivilgesellschaft selber nach einer Sorte von langwieriger Arbeit sprach, wie ab die richtige Position können zu kommen, was natürlich von seiner Sicht dass die richtige Position da wäre, die von Marx. Und da geht ihn da schon an die zweite Begriff von der Hegemonie beim Gramsci, keine so für die 13 distinguieren. Am meisten sind die klaren Unterschiede zwischen Osten und Westen, zwischen Staat und Zivilgesellschaft. Am zweiten Begriff, das ist nicht mehr so klar, da gibt es ein Enchevêtrement zwischen dem Staat und der Zivilgesellschaft, so dass Hegemonie sowohl par rapport zum Staat sich misdeklinieren wie par rapport zur Zivilgesellschaft. Und in einer dritten Version beim Gramsci ist die Differenz komplett abgehoben. Das heißt, Staat und Zivilgesellschaft distinguieren sich nicht mehr so. Alles ist irgendwie staatlich geriert. Das ist eine Idee, die Louis Althusser in Frankreich ein bisschen weitergeführt hat mit einer Appareil idéologique de l'État. Aber die Problematik beim Gramsci, bon, die ist auch schwer zu fassen, weil, wie Michel hat gesagt, die ganzen Texte in Prison gekritzelt hat. Das heißt, er hat nicht viel für zu schreiben und hat mit einer Zensur zu dienen. Das ist nur darum, am besten so schreiben, dass es nicht so viel offensichtlich geht.
Nicht den Begriff Kommunismus gebraucht, exakt, ja. Das war für ihn Philosophie von der Praxis, also der Marxismus hat den Philosophie von der Praxis genannt. Damit konnte natürlich am Prison konnte keiner etwas davon aufhängen, mit
war
aber
Marxismus. Wir haben gewusst, war, wen hier war, aus der Tenu verstanden, ging das nicht falsch interpretiert.
Es wird noch einmal diskutiert. Das ist der andere vom Gramsci, dass er den nicht eine durchgehend kohärente Theorie kann aus den Prisonshaft herauswählen. Weil die verschiedenen Themen auf verschiedenen Plätzen developiert gehen, an nie an einen zusammenhängenden argumentativen Text präsentiert gehen, wie das traditionell an der politischen Wissenschaft der Fall wäre.
Das ist ja von Noten gewischt, die in Ivatoren, wie du so gekritzelt wird, die auch ganz spät integral herauskommen sind. Der Gramsci ist 36 gestorben. Die erste integral Publikation war 1975 in Italien. Der Gramsci war wohl vier drin ein Begriff, weil eben sein Text da auch in der Öffentlichkeit kommen sind. Es war dem, für sein, wo er gestorben war, hat sein Freimängelisch die Haft da herausgeschmuggelt aus dem Prison. Die Kommunistische Partei hat natürlich nicht die für den Gramsci zu feiern als, als Held, also weiter als Märtyrer. Aber sie haben aber nicht alles benutzt, was er geschrieben hat. Sie haben auch eine Zensur betrieben. Sie haben das gerade veröffentlicht, was hinten an der Krumm gepasst hat, die italienische Kommunistische Partei. Nur im Zweiten Weltkrieg war streng Stalin, auf Berlin vom Stalin. Und da sind eben all die Theorien von der Hegemonie, von dem Kulturkampf, die gar nicht an das Konzept gepasst haben von der Sowjetunion, von all denen, die an dem Kurs waren. Da sind nämlich die Ränge pur Murcht gegangen mit Gewalt. Und da das einfach kein die marxistische Orthodoxie gegangen. Das ist das Natürlich für viele Sachen unter dem Teppich zu lassen.
Die aber ja nur zu Dach kommen sind.
Ja, wie gesagt, von 1975 sind die Hefte komplett veröffentlicht gegangen für die in Italien und dann dünn hat das sich dann international diffusiert, mehr auf einer, auf die Engpässe wie auf den anderen. Da sehen wir vielleicht, wo du Daffles war vom Gramsci, weil den hat bis heute einen großen Einfluss, aber nicht überall an auf ganz bestimmte Plätze. Mhm.
Ja, wenn es dir wesentliche Unbestimmtheit oder so mal einen gewissen Unbestimmtheit von singen Grundbegriffe, können die verschiedensten Leute sich die Gramsci auch rekuperieren.
Das ist nicht immer gut.
Nee, das ist nicht immer gut, mir das ist produktiv.
Okay. In dem Sinne, also, kann ich schwätzen von Metapolitik. Ja. Das ist eine politische Theorie, die sich nicht, die unabhängig von einem Inhalt ist, die einfach valabel ist für all politischen Inhalte, den du dran kann packen. Mhm. Dafür sind sowohl Rätsel wie Linker, die das können abgreifen.
Kommen wir mal vielleicht noch klar, die Antinomie auf Antonio Gramsci von Perry Anderson aus Firum Buch über Hegemonie publiziert, ging das richtig, ne? Mhm.
1976.
Ja, das ist schon lang für drin, ne?
Und ja, eben zu dem Zeitpunkt praktisch, wo die Haft da all gut in Publikum gemacht gesehen ja.
Wie hängen Sie konkret noch Enke zusammen, die zwei Bücher?
En fait, sind da drei.
Okay. Für mich einfach zu machen.
Voilà, die sind so gut am Fleisch durchnehmen.
Nee, den ersten, der erste Buch, das war eine Kritik vom westlichen Marxismus, Considerations of Western Marxism. Mhm. Du nur kennt das über den Gramsci und dann The Age Word als ein Development von Begriff von der Hegemonie an seinen Gebrauch an den politischen Wissenschaften, an der politischen Philosophie am 20. Jahrhundert, mhm. Grosso modo.
Okay.
So hängen die zusammen.
Der hat noch völlig ausschwätzen, wie die Verbreitung von dem, was der Gramsci am Anfang gedurcht hat, seine Überlegungen, wie die weltweit geschieht das?
Ja, aber das war erstens mal, wir hatten ein Beispiel schon für den von Stuart Hall, den über den Thatcherismus geschwärzt hat, den das analysiert hat. Das war die sogenannte Cultural Studies in Großbritannien. Das war eine ganz intellektuelle Bewegung, die an den 50er, 60er Jahren, da sind an ihm von Richard Hogger zum Beispiel, von dem er Tlaschke zusammen mit den Transklasse geschwärzt hat, den noch da eine wichtige Rolle hat, Raymond Williams, E.P. Thompson, das war so ein ganz Bewegung, ganz interessant, ganz produktiv vom Marxisten, die aber den Gramsci abgegriffen haben für hier Gesellschaftsanalysen. Später hat man dann den Ernesto Laclau und Chantal Mouffe, die heute ganz aktuell sind, weil sie nämlich die Podemos-Bewegung aus Spanien geprägt und inspiriert haben. Thierry, Chantal Mouffe, Ernesto Laclau, die hatten auch den Gramschismus am Fond gebraucht, den er aber nach mir radikalisiert. an noch irgendwie voilà, so ausgehirlischt, kann ich so.
Ja, das relativ problematisch. Bon, kann ich mal so, ob die Ränger seid, von der Produktivität zu schwätzen, das schon war, dass den Begriff nicht so ganz klar definiert, dass mehr dafür sind die Interpretationsmöglichkeiten desto mehr groß. Wir gehen auch an die verschiedensten Richtungen, an den Laclau und Chantal Mouffe sind ein ganz gutes Beispiel dafür. 1985 schon sie ein Buch rausgebracht, die Jimmy eine Socialist Strategy, war den immensen Succes hat und dann noch, war eine Seltenheit, dass für Bücher aus der politischen Philosophie oder der Politikwissenschaften hat einen immensen Impact auf Aktivisten. Das heißt, mit dem Buch sind viele Movimente entstanden. Der Michel hat schon das Podemos-Movement angeschaut. Und sie haben en fait aus dem Hegemoniebegriff etwas gemacht, was dem Gramsci am Vorgehol gönne, wie so entspricht, dann noch schon gönne, an der Frankfurter Schule. Und zwar haben sie ihm eine postmoderne Variante abgezwängt, die daran besteht, dass es am Vorgehol just nach einem Diskurs geht. Ja, und da die mit Diskuren die Hegemonie kann analysieren und auch an Praxis umsetzen. Und sie kommen dazu, dass sie nur so weit gehen, als Lösung für eine ganze Reihe von aktuellen Problemen, einen linken Populismus zu propagieren. Das heißt, das wäre eine Zucht, wie du für Drusus so eine Zucht Gehirnwäsch oder eine Kultur erwischt, die möchte, dass am Fongehall die Themen von der Linken sich an der Kultur durchsetzen. Aber ein komischer Weise, nicht mehr mit einem Wohlrechtsgehalt, im Sinn, dass das die richtige Analyse geben, durchstellen, mehr mit variablen Referenten, das kann das oder das heißen. Auf alle Fall geht es darum, eine Vielherrschaft zu kriegen von verschiedenen Begriffen, von verschiedenen Movementen, die nicht mehr unbedingt auf Analysen zurückgreifen, die die Realität ergreifen, wie du magst, das nachvoll machen.
Ja, also last gelesen vom sozioökonomischen Kontext, last gelesen doch von der Webster Bewegung, die heute nicht mehr als Klasse zentral ist. Da geht es einfach darum, für eine Koalition zu bilden, so was, so heterogen wie möglich, von allen möglichen Gruppen, die entweder mit der Ethnie zu tun, mit der sexuellen Orientierung, also allmählich Bewegungen, die voilà, die Podemos-Bewegung auch ausmachen. Das ist einfach so ein heterogenen Patchwork, die einfach einen gemeinsamen Feind tun, dass die Regierung, dass die Bourgeoisie, die muss das, und das ist da entsteht so ein simplistisches Bild am Fong ganz weggehalten, das ist auch die Hauptkritik, die formuliert ist, für dem Laclau und dem Chantal Mouffe sind, habe ich zu analysieren, weil das einfach zu allgemein ist.
Ja, das kann ich so, und Sie ja. Benutzen den Gramsci für die Praxis vom Populismus zu legitimieren. Mhm. Für letztendlich zu sagen, wenn es Kontradiktionen gibt, ist das nicht schlimm, wenn man heute etwas nicht so wie immer, ist das doch nicht schlimm. Tatsache, irgendwo gewonnen wir. Ja. Und für das durchzukriegen, muss ich, wie der Michel so simplistisch wie möglich sein. Und eine von den charakteristischen Vereinfachungen vom Populismus ist ja die, dass eine Population opposiert zwischen, dass eine Opposition aufhört zwischen korrupten Eliten zum Beispiel, zwischen den Reichen. Für die Linkpopulisten wären das dann die Reichen, Kapitalisten auf der einen Seite und die arm ausgenutzten Arbeiter auf der anderen Seite. Das versteht Jit Verein. An dem kann sich der Jitverein alliieren und das gibt dann ein Movement, den erlaubt, den Kapitalismus umzustürzen.
Mhm. Mit Gowa war, wie soll ich so ein Theoretiker, die den Marxist, also den Gramsci abgegriffen und die aber viel mehr griffig waren, wie dann ein Beispiel von Laclau und Mouffe, zum Beispiel in Indien, also die gehen den Ranajit Guha, den die sogenannte Subaltern Studies begründet hat, für eben auch den Kampf von den Bauern in Indien, für das an einen theoretischen Kader zu setzen, den hat immens einen großen Afloss duch seng Abbechtturop geht den de Perry Anderson aus engem Buch an. En anderen war den de Robert Cox, den hat es ganz interessantes gemetet, weil nämlich die zwei Dimensionen, die tschechestaatliche Dimension und die bannestaatliche Dimension fusioniert huet zu enger dritter Dimension, die transnational Dimension. Das heißt, aus davon ausgegangen, dass die globale Dominanz einfach von enger Bannenhegemonie am Fong ausgeht, an die sich dann diffusiert an der global geht. Das ist natürlich ein ganz komplexes Konstrukt, den du gemietet mehr.
Zumal und dann natürlich auch mit einer anderen transnationalen Hegemonie, an die vom Finanzkapital zu dienen hat, die nicht so leicht schwer die Sache aufhören lassen. Aber auch an den Subaltern Studies, die Idee war effektiv für Michel Lozo, am Anfang interessant, weil darum ging, die Geschichtsschreibung umzukehren. Und nicht mehr die Geschichte von den Intellektuellen auszugucken, mit Geschichte von den Subalternen, das ist Geschichte von den ausgebeuteten Klassen. Aber auch da sind sie direkt auf ein methodologisches Problem gestoßen, und zwar den, dass er nicht viel Spuren hat. Die subalternen Klassen, sogenannte, schreiben kein Geschichtsbücher. So dass es sich zu einem Moment an den De Gou hat das gemacht, mehr konzentriert wird auf den Diskurs von der dominanten Klasse, für aus dem Diskurs dann Spuren von der Domination herauszulesen. An die Hegemonie so zu deklinieren, par rapport aber zu einem Diskurs. Dem Movement, das dann auch meinte, ja, mindestens das damals eng von den Kritiken in Richtung Postmodernismus gegangen, und zwar in dem Sinn, dass es immer mehr Analyse von Diskurs gibt und immer mehr Analyse von sozialen Phänomenen, von ökonomischen Rapporten, von Produktionsverhältnissen und so weiter.
Der Tisch geht immer mehr theoretisch dann noch.
Ha, das ist ein gut froh. Es gauf mehr Last geleist vom Referent, das ist vom Objekt vom Diskurs. Es gauf mehr auf den Diskurs selber geguckt, wie ob das über den Diskurs kind schwätzen.
Okay.
Das ist auch theoretisch, ich weiß nicht, ob mehr oder weniger theoretisch ist. Das ist mir abstrakt auf alle Fall.
Gut, das Werk, was man am Anfang heute im Mittelpunkt stehen hat, von Perry Anderson, The Age Word, The Peripety of Hegemony, das kam 2018, also Clash Jahr am Englischen raus. Ne?
Für ein 2 Jahre, 2017 auf Englisch, 2018 auf Deutsch.
Am 2018 auf Deutsch, das kam am Suchkamp am Deutschen raus, Konjunktur vom Begriff von der Hegemonie. Last Word von ihr?
Ja, also einfach mal den Andruck, den gesamten Andruck, den er Buch da liest. Das ist ein Buch, was natürlich sich eine Publikadresse hat, den erstens mal ein Begriff von der Geschichte, den einfach weiß, was den Ersten Weltkrieg, was den Zweiten Weltkrieg, das geht doch nicht alles nach einem wiederholen. Das ist ein ziemlich knappes Buch, mehr als 200 Seiten, mit ganz dicht, limitiert sich wirklich ob die verschiedenen Definitionen vom Begriff Hegemonie irgendwie nur auf den historischen Kontext für Ludo weit auszuhöhlen. Das heißt, wenn ihr das liest, dann hat ihr nicht so viel Ahnung von der Geschichte, dann hat ihr ganz ein Interesse daran, so ein kleines Manuell nicht zu haben, wo ihr das kann nur schlagen, für einfach gerade zu wissen, welche Periode sich da handelt, was du gemeint hast. Ja, was den auch dazu fällt, kann so ein der Begriff Hegemonie, der geht ja von, wie man gesagt hat, ganz am Anfang von Politikwissenschaftlern gebraucht, und nicht unbedingt in einem wissenschaftlichen Sinn, da steht viel Politik an und drin, das tut mit Interessen zu dienen, du hast zum Beispiel eine ganze Reihe von anderen in Amerika, die sich den Begriff da abgegriffen haben, für eben über die amerikanische Hegemonie zu schwätzen, die meisten sind eben davon ausgegangen, die meisten Bekannten, die den Begriff gebraucht haben, sind davon ausgegangen, dass Amerika von keine Hegemonie ausübt. Weil die kommen ja aus der amerikanischen Elite, die haben alle Interesse für den Ball flachzahlen, für das so zu sagen. Natürlich, das kennt da, den loset hier Amerika, ich muss eine Herrschaft über die Welt überholen, und das ein bisschen hier ideologisch funktioniert, für das ein bisschen zu minimisieren. Aber in Deutschland war es ein bisschen anders, das weiß der Perry Anderson noch, da gibt es verschiedene andere, wie den Herfried Münkler, die eben gerade so in Deutschland oder Europa muss eine imperiale Politik an der Welt ausüben. die do fallen eben alle Goeten voilà, die so der verrie daraus ha die so in Deutschland muss auch Hegemonie an Europa überhöllen mul net weil se fëlle me weil se be gezwungen gehen du statt dem dat gräste Land an der EU aus dat wirtschaftlich stärksten der mat der gräster Population dat hecht dat sie Leute die am Fong eng Politik justifiieren se legitimieren hininnen eng theoretisch Legitimationun gin. Dat der Stadt wat schmengen zre ze behalen ass vun dem ganze Werdegang vun dem Begriff vun der Hegemonie. Du se Leute die einfach Interesse hunn fir eng Politik ze legitimieren an die dann dementsprechend den Begriff definieren.
Der Tisch van dem Buch von Perry Anderson gelistet, dann versteht ihn dat alles besser.
Hoffnungsweise. Mit kind vielleicht die Konklusion gucken, die der Perry Anderson selber zitiert von einem Autor vom 1. Jahrhundert vor Christus, die ganz klar sehen, was es an der Hegemonie geht, als Resümee von seiner ganzen Analyse. Und die sieht, dass wir gerne Hegemonie kriegt, muss ringen mit Mut und Intelligenz. Wenn sie gerne vergrößert, braucht Moderation und Gutwilligkeit. Aber wenn sie gerne bestohlen hält, wenn sie gern hat, das undauert, dem muss Angst an paralysierenden Terror benutzen. Und da haben wir die ganz Ambiguität vom Begriff, auch von der Praxis, von der Hegemonie.
Und da kann ich noch den Parallel dann mit der Aktualität machen. Ne? Das ist den eure Begriff für die Realität, für die aktuelle Situation, politische Situation auf der Welt, für das zu entziffern, für der sagt, du ein bisschen für das können zu denken.
Okay. Hegemoniekonjunkturen eines Begriffs am deutschen Reiskommen bei Suchkampf von Perry Anderson, den Thierry Simonelli und Michel Döller schon sich drüber in der Halle. Heute mal vielmals merci für die ganzen Informationen und Details.
Gerne.
Sometimes you feel you do not exist.